jetzt ist die Frage, was interessiert mich? Ein Brief, den unser Herr einer Versammlung geschrieben hat, vor 2000 Jahren. Ja, die Bibelkenner unter uns, die schütteln den Kopf geistlicherweise und sagen, ja, mir ist das klar, ich kann aus allem etwas lernen. Das stimmt sogar. Warum ich den letzten zuerst genommen habe, ich weiß gar nicht, ob ich die anderen noch nehme. Gell? Er stach mir ins Auge, warum auch immer. Und die Frage ist, was können wir für heute im Jahr 2010 aus dem lernen, was denen in Laodicea geschrieben worden ist und was da alles dranhängt. Und du wirst staunen, vielleicht auch nicht, weil du es schon weißt, dass da schon eine Menge zum Lernen ist. Aber ich will vorher ein paar grundsätzliche Dinge sagen, dann wollen wir die Verse nochmal lesen und dann in Ruhe nach und nach das Wichtigste uns anschauen. Also grundsätzlich kann man ja sowohl das Alte als auch das Neue Testament unter drei Gesichtspunkten auslegen. Man kann das geschichtlich oder heilsgeschichtlich betrachten, von 1. Mose bis Enthüllung. Du kannst es auch prophetisch, messianisch, christozentrisch, endzeitlich auslegen. Geht auch von 1. Mose bis zum Ende der Enthüllung. Ich war letztens in der Schweiz und da gibt es eine Schwester, die sich mit Zahlen auch beschäftigt. Und wir haben drüber gesprochen, über Enthüllung, weil ich das jetzt überall predige. Und da sagte sie mir, das ist hochinteressant und mit den Zahlen. Der erste Satz der Bibel, 1. Mose 1, Vers 1, der sagt auch was über die Enthüllung aus, wenn wir uns die hebräischen Buchstaben mal vorstellen in der Gottesrechnung. Da habe ich gesagt, interessiert mich. Ja, damit. Das war beim Mittagessen, nachdem ich da fertig war in Bern. Und dann hat sie gesagt, ich schicke dir das. Und ich mache ganz schnell mit einer schnellen Post, damit, weil ich dachte, das Buch ist fertig. Wenn ich das dann reinnehmen will in die Enthüllung, dann muss ich das die nächste Woche haben. Ne? Und zum Glück haben die Druckereien alle Schlafmittel genommen oder was. Die Angebote kommen schlecht. Das dauert Wochen, bis ich weiß, was ich jetzt mache. Ich hoffe, diese Woche ist dann das soweit. Und da hat die Schwester Glück, verstehst du? Oder wir, ne? Die dann das mal lesen dürfen, was sie auch hat schreiben dürfen, dass ich das dann auch aufnehmen konnte. Und das ist hochinteressant, gell? Prophetische Auslegung der Enthüllung mit 1. Mose 1, Vers 1. Das hatte ich noch nie gehört. Und ich habe mich etwas länger mit beschäftigt und es hat mich überzeugt, sonst hätte ich es nicht aufgenommen. Weil man kann ja nicht alles einfach so hinnehmen. Gut, also prophetisch, endzeitlich, messianisch, kein Thema, ist uns klar. Und das dritte, die dritte wesentliche Auslegungsmöglichkeit ist natürlich die praktische, manche sagen seelsorgerisch. Ich mag ja das Wort nicht, ich sage dann halt geistsorgend oder sowas. Ne? Also praktisch. Geist sorgen, damit die Seele dem Geist folgen kann, das wäre die dritte Möglichkeit. Wenn wir uns jetzt auf die Enthüllung konzentrieren, nur die Enthüllung, dann könnte man sagen, also die vier hauptsächlichen Auslegungsformen oder Arten der Enthüllung sind einmal die zeitgeschichtliche, das heißt, die Enthüllung hat sich im ersten Jahrhundert erfüllt, Punkt, geht uns heute nichts mehr an. Die zweite, also von der halte ich gar nichts, um das noch hinzuzufügen. Reinhold nickt wahrscheinlich auch nicht. Und dann haben wir die kirchengeschichtliche oder reichsgeschichtliche Auslegung, bei der habe ich Bauchschmerzen. Das heißt, die Enthüllung ist eine Darstellung der Kirchengeschichte über 2000 Jahre hin, vor allem diese 7-Cent-Schreiben. Das ist eine sehr verbreitete Auslegung, auch unter unseren Brüdern sehr bekannt und immer noch heftig verteidigt. Ich glaube, ausgiebig beweisen zu können mit der Enthüllung selber, dass das nicht stimmt. Du brauchst nur im ersten Kapitel den Vers 10 und Vers 19 aufmerksam studieren und wirst feststellen, dass das dann nicht mehr funktioniert. Aber das ist ja nicht mein Thema heute. Dann gibt es noch eine, die ist sehr selten, die Auslegung der Enthüllung. Übergeschichtlich. Was ist das? Übergeschichtlich heißt, es geht einfach um die Darstellung des Wesens der Geschichte. Das kannst du auf alle Jahrhunderte, auf alle Zeiten, auf jede Woche kannst du das anwenden. Und das halte ich auch für sehr, sehr willkürlich, weil ich komme ja aus einer Religion, die die ganze Enthüllung auf sich auslegt. Die auf sich auslegt und sagt, sie hat sich eins zu eins an uns erfüllt. Und das ist ja nur der totale Unsinn. Ja, dann gibt es noch die vierte Möglichkeit, das wäre die endgeschichtliche oder endzeitliche Auslegung. Das heißt, die Enthüllung ist, wie Heinz Schumacher schreibt in seinem Buch, sie ist vom Ende für das Ende geschrieben. Und die ist mir sehr sympathisch. Und ich habe mich bemüht, bei der Auslegung der Enthüllung in den letzten 2,5 Jahren, mich daran zu halten, so wörtlich wie möglich. Und das zweite, endgeschichtlich auszulegen. Und ich kann euch sagen, wie es im Vers 3 heißt, am Beginn der Enthüllung, das macht glückselig und das kann ich nur empfehlen. Ich möchte heute bei dem Thema Laodicea, möchte ich die praktische, seelsorgerliche, geistsorgende Auslegung der gesamten Schrift, die Möglichkeit, eben diese praktische Auslegung verbinden mit der endgeschichtlichen. Und damit gibt es auch ein ganz rundes Bild. So, damit genug der Vorrede. Ich lese jetzt mal die Verse 14 bis 22. Wenn du willst, kannst du in deiner Bibel mitlesen. Wenn dir ein paar Worte fremd vorkommen, dann störe dich da nicht dran. Das eine oder andere werden wir noch erklären hier. Also, ab Vers 14 heißt es, und dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe, dies aber sagt der Amen, der Zeuge, der Treue und der Wahrhaftige, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich nehme deine Werke wahr, dass du weder kalt noch siedend heiß bist. Nutzenbringendes ist aber, dass du kalt seist oder siedend heiß. Da du also lauwarm bist und weder siedend heiß noch kalt, bin ich im Begriff, dich aus meinem Mund auszuspeien. Weil du sagst, ich bin reich und Reichtum habe ich besessen und nicht eines an Bedarf habe ich. Und du nimmst nicht wahr, dass du elend und erbärmlich und arm und blind und entblößt bist. Deshalb rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, auf das du reich würdest, und weiße Gewänder, auf das du umhüllt würdest, und die Schande deiner Blöße nicht offenbart würde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, auf das du sehen mögest. So viele wie ich als ein Freund liebe, überführe und erziehe ich. Eifere daher und denke mit. Nimm wahr, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineinkommen und mit ihm Mahl halten und er mit mir. Der Siegende, ihm werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich siegte und mich mit meinem Vater auf seinen Thron setzte. Der, der ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Ja, spannende Geschichte, gell? Laodicea. Gut, zum ersten Vers muss ich heute nicht allzu viel sagen, da haben wir schon oft drüber gesprochen, über den Amen, der aus dem Alten Testament, aus Sprüche 8, Vers 30, der Amon, wo die Bibel meist sagen Schoßkind oder Werkmeister und was es da noch so alles für Worte gibt. Dort steht der Amon, der Treue. Und der Treue des Alten Testamentes ist natürlich auch der Treue des Neuen Testamentes. Also der Amen, der Zeuge, der Treue, der Wahrhaftige, alles mit Artikel im Grundtext. Wenn ich also sage, der treue Zeuge, ist das zu wenig, weil der Treue ist noch mehr als der treue Zeuge, zumindest nach dem griechischen Grundtext. Gut, wir haben hier übrigens eine Transkription aus dem Hebräischen, das ist interessant, nebenbei bemerkt, weil hier steht ja zweimal treu, gell? Denn Hebräisch Amen heißt ja auch treu. Und dann steht es nochmal in Griechisch da. Müsst ihr also jetzt lesen, wenn ich das ins Deutsch übertrage, müsste ich lesen. Dies sagt der Treue, der Zeuge, der Treue, der Wahrhaftige. Gell? Weil Amen und also Amen und Pistos ist einmal Hebräisch und einmal Griechisch treu. Ne? Und damit steht hier zweimal treu. Das nur am Rande für die Schriftforscher. Ist ja auch mal interessant. Ja, in dem Vers 15 kommt dann dieser seltsame Hinweis. Du bist weder kalt noch heiß, noch siedend heiß. Weder kalt noch heiß. Hier gibt es Ausleger, die sagen, die Kalten, das sind die Ungläubigen. Und die Heißen sind die Gläubigen. Also, das hieße doch, der Herr, der Treue, empfiehlt mir hier, sei ungläubig oder gläubig, gell? Kannst du damit? Schüttel mal den Kopf. Nein, ne? Das kann schlecht sein. Sondern worum geht es denn hier? Hat Jesus nicht mal gesagt in Matthäus 6 in seiner berühmten Bergpredigt, im Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen? Gell? Also entweder dem oder dem. Das würde denen, die sagen, gläubig oder ungläubig, vielleicht sogar entgegenkommen. Ist aber trotzdem nicht schriftgemäß. Warum? Es geht auch hier um eine babylonische Vermischung. Wir müssen uns Laodicea nochmal vorstellen. Das war eine Stadt im Lykostal, die hatte wenig Wasserquellen. Und damit die genug Wasser für die Stadt kriegen, haben die ein Aquädukt, so heißt es, gebaut. Und haben 10 Kilometer das Wasser in die Stadt geleitet. Und wo das herkam, gab es heiße Quellen. Und wenn das heiße Wasser der Quelle durch die 10 Kilometer Steine gelaufen ist, weil es lauwarm, als in der Stadt ankam. Und dieses Bild benutzt der Ausleger im Grunde oder unser Herr für diese Versammlung als Beispiel. Die wussten, wie lauwarm das Wasser schmeckt, verstehst du? Das kannst du doch nicht trinken eigentlich. Entweder das Wasser ist kalt oder es ist heiß. Lauwarm, man sagt ja den Griechen nach, dass sie lauwarmes Essen lieben. Warum auch immer. Aber ich sag mal, für normal geschmacklich gebildete Menschen ist lauwarm eben nicht so toll. Ne? Entweder es ist heiß oder kalt. Gut, und hier geht es um heiß und kalt. Und diese Vermischung, wir lesen das ja gleich im nächsten Vers, dieses lauwarm ist zum Ausspeien, sagt uns das Wort da. Also wir haben hier einen Zusammenhang, vielleicht kann ich das mit Jakobus nochmal unterstützen, wenn wir Jakobus 1 nochmal schauen, die Verse 6 bis 8. Und da haben wir einen ähnlichen Zustand, den Jakobus hier beklagt. Denn er sagt hier, wenn jemand an Weisheit mangelt, soll er im Glauben bitten und nicht zweifelnd beurteilen. Denn der zweifelnd Beurteilende gleicht den Wellenschlag des Meeres, vom Wind getrieben und umhergeschleudert. Denn jener Mensch bildet sich nicht ein, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein zwiegeseelter Mann, also ein unentschlossener, unbeständig in allen seinen Wegen. Also merkst du was, das Unentschlossene, das Zweifelhafte, das Vermischte, mache ich so oder so, das ist gegen die Schrift oder gegen den Willen Gottes, gegen seine Treue gerichtet. Und jetzt lernen wir hier in der Enthüllung, in diesem Vers, du musst dich entscheiden für das Wort, dafür kämpfen, darauf stehen, kalt sein oder heiß sein. Man muss deine Entschlusskraft spüren. Du bist jemand, der das Wort verteidigt. Und selbst wenn du jetzt sagst, die Enthüllung muss kirchengeschichtlich ausgelegt werden und dafür kämpfst, okay, mach das. Und der andere kämpft für die andere Auslegung. Aber entscheide dich für was und hink nicht hin und her und sag, ja, es könnte ja so sein und auch so. Natürlich gibt es das auch im Hebräischen, dass wir sowohl als auch sagen. Aber da gibt es auch zwei ganz bestimmte und feste Möglichkeiten. Es gibt kein, es könnte so sein, aber ich weiß nicht genau. Das liegt dann an uns. Das Wort ist immer ganz klar. Also hier geht es darum, dass die Versammlung in Laodicea gesagt kriegt, vergiss die babylonische Vermischung, sondern es geht um Klarheit. Was ist denn babylonische Vermischung? Ich muss nochmal zum Jakobus gehen, Kapitel 3, Vers 10 bis 12, bevor wir uns darüber unterhalten. Jakobus 3, Vers 10 bis 12. Da heißt ja, aus demselben Mund kommen Segen und Fluch heraus. Dieses meiner Brüder darf nicht so werden. Die Quelle sprudelt noch nicht etwa aus derselben Öffnung, das Süße und das Bittere. Nicht vermagen meine Brüder, einen Feigenbaum Oliven zu machen oder einen Weinstock Feigen. Ebenso vermag aber auch das salzige, nicht süßes Wasser zu machen. Also hier haben wir diesen Vermischungsgedanken auch. Und wenn wir das mal aus dem Hebräischen betrachten, der Gegenspieler Gottes ist ja der Bel. der Diabolos, der Satan, die Schlange, wie immer du ihn bezeichnen willst, im Hebräischen Beel. Beel, das ist nach unserer Sprache ein B und ein L. Das B ist die 2 im Hebräischen und das L ist das Zeichen für die Zunge, Lashon. Und jetzt hast du 2 und Zunge, ne? Was ist das? Zweizüngig. Also da redet einer mal so. Das ist abscheulich, das ist Vermischung. Und unser Gott heißt El, das ist das Aleph, also das A nach unserem Begriff und das L, also A ist die 1 im Hebräischen und L wieder die Zunge, also eine Zunge. Gell? Gott ist eine Zunge, einzüngig, die Wahrheit, Treue, da steckt alles drin. Und der Gegenspieler ist das Gegenteil, der schwitzt, so wie der Wind weht, geht die Fahne, ne? Das kennen wir ja auch unter den Menschen heute, manchmal sind wir selber so. Also wachsam sein, es geht darum, sich zu entscheiden und nicht lauwarm zu sein, wie das bei Laodicea der Fall war, was man mit babylonischer Vermischung gleichsetzen muss. Und jetzt sagt er etwas Seltsames zu den Leuten dort. Sie sagen, sie seien reich und hätten sich bereichert. Und sie hätten keinen Bedarf, Vers 17. Und dann sagt er, du nimmst wahr, dass nicht wahr, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Also gerade das Gegenteil. Gell? Die haben sich eingebildet, sie sind reich und haben alles. Und jetzt sagt er, nee, das ist nicht so. Du bist arm, blind und entblößt. Was hat das mit uns zu tun? Heute, 2010. Ja, das ist relativ einfach. Wenn wir heilsgeschichtlich denken, wenn wir praktisch geistsorgend das auslegen und dabei endgeschichtlich noch dazu nehmen, dann könnte ich euch was anbieten. In 1. Korinther 1, Vers 5, da sagt Paulus zu den Korinthern, wir haben ja schon in der Einleitung von ihnen gehört, da sagt er, ihr seid in ihm in allem reich gemacht. In allem Wort und aller Kenntnis. Ihr seid in ihm reich gemacht. Das müssen wir betonen. In allem Wort und aller Kenntnis. Also, wenn mir jetzt der Herr sagen würde, ich bin arm und blind und entblößt, dann würde das doch bedeuten, dass ich nicht in ihm bin. Wenn ich aber in ihm bin, dann muss ich überlegen, was ist denn das in Christus sein? Da müsste man auch mal eine Stunde drüber reden. In Christus, da haben wir letztens, glaube ich, im Hauskreis das behandelt. Da haben wir ja bei Paulus wie viele Hinweise? Eine ganze Menge. Und die anderen Apostel sagen uns dann, wer in Christus ist. Der Paulus sagt nur, wie das funktioniert und wie das aussieht. Aber wer dazu gehört, das sagen uns die anderen Apostel. Deswegen brauchst du ja alle. Und wenn wir in Christus sind, was ist das für ein Christus? Im Neuen Testament, in der Enthüllung, das ist der Gesamtchristus. Der Gesamtchristus heißt in Haupt und Gliedern. Das heißt Christus und seine Leibesgemeinde. Wer damit nichts anfangen kann, muss alle Stellen in Christus mal studieren. Dann merkst du, Paulus sagt, die Gemeinde, die Versammlung, die Kirche wird es auch übersetzt, ist sein Leib, natürlich nicht die Versammlung in Laodicea oder die in Büdingen, wo wir heute sind, sondern der Einzelne. Es gibt ja 2 Bezeichnungen. Paulus sagt, die Leibesgemeinde und münzt das auf den einzelnen Glaubenden, der dazugehört. Und er sagt auch, die Ekklesia im Plural, also die herausgerufen in der Mehrzahl und nennt dann die vielen Versammlungen. Das sind natürlich auch andere Leute dabei, die nicht zum Leib gehören. Das müssen wir unterscheiden. Im 1. Thessalonischen Brief macht er diese Unterscheidung ganz deutlich. So, und jetzt lernen wir hier, wenn du in diesem Gesamtchristus bist, bist du reich. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin reich, geistlich, wir müssen das ja prophetisch sehen, und gleichzeitig nichts davon weiß, was in Christus bedeutet, kann er nicht reich sein. Wenn jemand sagt, ich bin reich und habe mich bereichert und ich bedarf überhaupt nichts und er weiß nicht das endgeschichtliche Ziel des Gesamtchristus, nämlich die Wiederherstellung des ganzen Alls, wäre das letzte Ziel, dann kann er kaum reich sein im biblisch-prophetischen und heilsgeschichtlichen Sinn. Das heißt also, ich lerne hier aus diesem Vers 17, was Laodicea betrifft für uns. Wenn wer Jesus nur im jetzigen Leben hat, 1. Korinther 15, Vers 19, ist ja die geistliche Analogie. Wer Jesus nur im jetzigen Leben hat, der ist arm. Kommen Sie zu Jesus, dann geht es dir gut. Gell? Und dann sitzen Sie Jahrzehnte in Ihren Gruppen zusammen und freuen sich, dass Sie zu Jesus gefunden haben und noch ein paar nette Leute rundherum. Aber Sie haben keinen Blick für Heilsgeschichte. Sie haben keinen Blick für die endgeschichtlichen Ziele des Wortes. Keinen Blick für den Gesamtchristus. Sie sind arm in der Darstellung dieses Gesamtchristus, weil ihnen das Wichtigste weggenommen worden ist. Ich sage noch nicht mal, dass sie selber schuld sind. Erstens hat Gott es so geordnet, zweitens sind die Prediger des Wortes und die Geistlichen der heutigen Zeit, vergleichbar mit den Pharisäern bei Christus, eigentlich die Schuldigen, weil sie das Wichtigste wegnehmen. Oder wenn ich an Organisationen denke, an Religionen, an Sekten, die Führer dieser Gruppen rauben den Glaubenden die wichtigsten Reichtümer des Wortes. Und genau darum geht es auch hier bei Laodicea. Also denkt an den Gesamtchristus, und seinem Reichtum, wie ihn besonders auch der Apostel Paulus deutlich macht. Und deshalb sagt er im Vers 18 ja hier diese Empfehlung, und die gilt auch uns. Da sagt er, ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich würdest. Und was sollst du noch kaufen? Weiße Gewänder, auf das du umhüllt würdest, weil die hatten nichts an, geistlich gesehen. Und deine Schande und die Schande deiner Blöße nicht offenbar würde. Was sollst du noch kaufen? Was ganz wichtig ist, Augensalbe. Warum denn? Damit du sehen kannst. Das ist ein ganz interessanter Punkt, auch für uns. Ja, also, was ist denn Gold? Ich kaufe, soll Gold kaufen. Wir lernen schon im Alten Testament, in Jesaja 55, Prophetie auf das Millennium, kommt und kauft Wasser und Wein und Milch ohne Geld. Manche sagen ja umsonst Geld. Und das Wort mag ich nicht so, weil das irreführend sein kann, weil was heißt umsonst? Manche gehen gratis in die Schule und manche umsonst, gell? Und daran siehst du schon, dass das mit dem Wort schwierig ist. Und deswegen kaufe ohne Geld. Oder in der Enthüllung am Ende, im Kapitel 22, nimm Wasser des Lebens kostenfrei. Und beim Herrn kaufen wir also ohne Geld. Jetzt soll ich Gold kaufen. Petrus hat mal gesagt in 1. Petrus 1, Vers 7, unser Glaube ist kostbarer als geläutertes Gold. Also er verbindet das mit dem Glauben, mit dem Gold. Es gibt noch ein paar andere Hinweise, die uns das auch gestatten. Auch die Baumethode, die in 1. Korinther 3 erwähnt wird, auf den Grund Christus, also Gold, Silber, Edelsteine bauen und so weiter. Ohne das jetzt näher auslegen zu wollen. Daran lernen wir, Gold hat es mit Glauben zu tun, mit Treue. Glauben heißt ja treu sein. Also ich rate dir von mir, Glauben zu kaufen. Ja, kann ich denn das? Jetzt haben wir gelernt aus Römer Kapitel 12, Vers 3, dass der Glaube ein Geschenk ist. Gott schenkt den Glauben und teilt ihn nach Maß zu. Also einer hat mehr, einer weniger. Das ist das Gottesprinzip. Jetzt heißt es hier, ich rate dir, geläutertes Gold zu kaufen. Das erinnert mich an das Wort von Jesus, der gesagt hat, wer hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird auch noch das genommen, was er hat. Das ist auch so ein Unsinn, ne? Entschuldigung, jetzt wenn einer logisch denkt, sagt er, das kann eigentlich nicht sein. Und Jesus hat ja oft solche Dinge gesagt, die wir heute nicht auf Anhieb verstehen und die damals sicher auch nicht. Aber man muss sich länger mit beschäftigen. Und dann stellt man fest, in der Tat, wenn der Glaube ein Geschenk ist, und davon gehen wir alle aus, was geschrieben steht in Römer 12, Vers 3, dann würde das bedeuten, dass ich meinen Glauben voll ausleben darf. Also kaufe von mir geläutertes Gold. Könntest du auch sagen, benutze deinen Glauben, den du schon hast, und dann kriegst du mehr dazu. Also wer so viel Glauben hat und den voll ausschöpft, der kriegt mehr dazu, der Glaube wächst. Und wir haben schon öfter darüber gesprochen, wer den Glauben nicht ausnutzt, der kriegt ihn reduziert. Also wir dürfen, was die Treue angeht zum Wort, immer mehr zu dieser Treue hinzufügen. Wenn du natürlich mehr Bildzeitung liest als Bibel, dann hast du ein Problem. Dann kann der Glaube nicht mehr werden. Dann kannst du nicht mehr einkaufen beim Herrn ohne Geld. Das heißt, durch das Lesen und sich mit Beschäftigen des Wortes werden wir mehr Gold, mehr Glauben, mehr Treue erhalten. Und das ist wichtig. Was macht denn jemand, der zu wenig Treue oder Glauben hat? Denk an das, was wir jetzt bei den zwei Versen vorher gelesen haben. Der kriegt doch den Reichtum in Christus gar nicht mit. Dem fehlt doch das Gefühl dafür, was ist eigentlich, wenn ich in Christus bin, für ein großer Reichtum. Also er braucht mehr Glauben, mehr Treue, mehr Vertrauen in das Gotteshandeln. Und das ist wichtig und das gilt auch für uns heute, das ist was ganz Praktisches. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Lass dich nicht verführen, auch nicht von mir. Glaub mir kein Wort, sage ich immer, guck selber nach. Gell? Sondern du musst dich damit beschäftigen. Du bist für dich verantwortlich, ich auch. Der Herr wird dich irgendwann vielleicht mal fragen, da hast du eine dicke Bibel, aber reingeguckt hast du nicht. Warum? Ne? Was soll ich denn dir noch alles geben? Also das ist unsere ureigenste Verantwortung. Das Einzige, was du machen kannst, ist, das kriegst du auch noch geschenkt, sagt jetzt jemand, ja, dass du das willst. Aber wenn du schon das Geschenk kriegst, dann will doch bitte auch, weil du kannst das Geschenk ja ablehnen. Philipper 2, Vers 12 und 13 als Stichwort. Also lass Gott an dir wirken, steht da, denn er ist es, der alles macht. Ich kann also sagen, lass mich jetzt in Ruhe. Ne? Gott, mit dir will ich im Moment nichts zu tun haben. Und dann wird er dich auch in Ruhe lassen, beziehungsweise auf eine Erziehungsschleife führen, die dir die Augen öffnet und irgendwann sagst du, danke, ich will wieder. Und das kann man dann auch lernen. So. Gut, also mehr Glauben, dann geht es hier um weise Gewänder. Was sind denn weise Gewänder? Gewand ist ja ein Symbol für Leiblichkeit. Wenn wir im Alten Testament anfangen, wieder beim Jesaja 61, da heißt es, wird geredet von Kleidern der Rettung. Kleider der Rettung. Und in der Enthüllung am Ende unserer Bibel, Kapitel 19, Vers 8, da wird da die Frau des Lämmleins beschrieben. Enthüllung steht da Lämmlein, nur nochmal zur Verdeutlichung, nicht Lamm. Die meisten Bibeln machen das falsch. Weil wir müssen unterscheiden zwischen dem Lamm auf Golgatha und dem Lämmlein in der Enthüllung. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und jetzt wird die Frau des Lämmleins beschrieben und von der heißt es auch, ich lese das mal, 19 Vers 8. Ihr wurde gegeben, dass es sich mit feinem Gewebe umwerfe, glänzend rein. Denn das feine Gewebe, Achtung, sind die rechtgemäßen Taten oder Handlungen der Heiligen. Und wenn du weißt, wer das Lämmlein ist, nämlich Christus und seine Leibesgemeinde, und wenn du weißt, wer die Frau ist, nämlich das neue, himmlische, goldene, gläserne, herrliche Jerusalem, das vom Himmel auf die völlig neue Erde kommt, und dann davon gesprochen wird, dass die Hülle oder das Kleid dieser Frau, dieser Braut, ist ja schon mindestens die dritte Braut, die da beschrieben wird, dass sie weiße Gewänder hat hier, da steht nicht weiß, da steht glänzend, rein, feines Gewebe, ist was ganz Besonderes. Byssos ist was ganz Tolles. War einmalig wohl auch das Gewand von Jesus. Und da hat man sich drum geschlagen. Gegenstück ist Abyssos, auch schon gehört, gell? Also nicht fein, nicht rein, Abyssos, Abgrund, da wo die Dämonen sind. Also hier ist das Gegenteil, das Reine. Und hier lernen wir, dass die Heiligen, wer sind denn die Heiligen? Da hast du die Leibesgemeinde, das sind die Märtyrer, ist der sogenannte männliche Sohn, da ist das wiederhergestellte Israel noch mit zu nennen. Also all die Heiligen, die zum Zeitpunkt, wenn dieses neue Jerusalem fertig ist und aus dem Himmel auf die völlig neue Erde kommt, Alle die, die da auch schon fertig sind, sind die Heiligen. Und diese Heiligen ist der feine Schmuck dieser Braut, das neue Jerusalem. Und das müssen wir mal malen. Weißt du, die Maler haben ja dann so Fantasie und können das dann darstellen. Das muss herrlich sein. Aber natürlich ist kein Bild gegen die Wirklichkeit, mit der Wirklichkeit zu vergleichen. Aber damit wir ein Gefühl dafür bekommen. Also die Aufforderung hier, kauft dir ein weißes Gewand. Gestalte dein Leben natürlich unter der Leitung Gottes mit dem Wort in seiner Treue so, dass du ein wenig abstrahlst von seiner Herrlichkeit hinein in deine Familie, deine Mitmenschen, deine Umgebung, damit die Menschen erkennen, das ist einer, der hat etwas anderes an, als das normalerweise die Leute anhaben. Also ein weißes Gewand ist also ein Zeichen auch für eine besondere Würde, denn die Märtyrer werden auch so in der Enthüllung Kapitel 3 schon so bezeichnet, wenn es um Sardes geht. Also kaufe Gold, Glauben, kaufe weißes Gewand, geistliche Ausstrahlung, irgend sowas in der Richtung, gell? Väterliche, geistliche Ausstrahlung, um das Wort zur Wirkung zu bringen. Und jetzt kommt noch etwas, er sagt noch, was von der Augensalbe. Habe ich auch schon machen müssen. Ich hatte lange entzündende Augen, ihr wisst das. Und da alles Mögliche probiert, nichts hat geholfen. Jetzt weiß ich vermutlich, was geholfen hat, aber wir haben ja heute keinen medizinischen Vortrag, deswegen müssen wir uns auf das Geistliche beschränken. Augensalbe, damit du sehen kannst. Ach ja, ich kenne eine ganze Menge ungläubige Gläubige. Ihr sicher auch. Wie viele ungläubige Gläubige laufen rum, die bräuchten dringend etwas Augensalbe, von der hier die Rede ist. Wir lesen mal 3, 4 Bibeltexte, damit wir verstehen, was dieses Sehen aufgrund des mangelnden Goldes für eine Ursache hat. Also mangelndes Gold, zu wenig Glauben. Gläubige, die zu wenig glauben, viel zu wenig glauben, können, dürfen, müssen, egal wie du das auslegen willst, es ist so. Und der Johannes, der die Enthüllung geschrieben hat, der hat ja auch ein paar Briefe geschrieben. Die Enthüllung übrigens hat er ja nur aufgeschrieben, er hat sie bekommen von dem Engel. Das hat er sich nicht ausgedacht. In seinem ersten Brief, 1. Johannes 4, dazu ein Hinweis, 1. Johannes 4, da heißt es im Vers 14, da sagt der Johannes, und wir haben geschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, den Retter des Kosmos. Und in Vers 15, ganz wichtig, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Hier müssen wir einen Augenblick nachdenken. Pass auf, also, wenn jemand Augensalbe braucht, sieht er schlecht, gell? Sonst bräuchte er die ja nicht. Oder es ist entzündend, egal was es ist. Also, Augensalbe heißt es hier, ist dazu da, dass jemand besser sieht. Du sollst Augensalbe kaufen, auf das du sehen mögest, sagt die Enthüllung. Was gibt es denn zu sehen? Johannes, derselbe Johannes hat gesagt, wir haben gesehen, geschaut. Ja, wo denn? Auf dem Berg der Verklärung. Johannes, Petrus, Jakobus, was haben sie denn gesehen? Sie haben den verklärten Christus gesehen, weiß, strahlend, Göttlichkeit demonstrierend. Das war was. Ah, wäre ich auch gern dabei gewesen, geht noch einmal. Das wäre was gewesen. Also dort würde ich auch nicht weggehen. Also diese Gottesherrlichkeit haben sie gesehen. Und jetzt sagt er, was das für ein Gottessohn gewesen ist. Der Retter des Kosmos, sagt er hier. Wir haben den Retter des Kosmos auf dem Berg in seiner Herrlichkeit gesehen. Was ist denn Kosmos? Paulus sagt im Gründerbrief, die Menschen und die Engel gehören dazu. Das heißt doch, dieser Christus in seiner Darstellung, in seiner Göttlichkeit ist der Retter des Kosmos. Muss er den da retten, damit er so heißt? Ja, logisch, ne? Wenn er ihn nicht retten würde, wäre er nicht der Retter des Kosmos. Und der Vers 15 hier ist noch ganz wichtig. Wie viele Leute, wie viele Gläubige, Ungläubige sagen, ja, ich glaube an Jesus. Das hörst du Land auf, Land ab. Das ist nichts Besonderes. Aber hier steht, wer bekennt, griechisch, homologeo, mit gleichen Worten sagen, wer bekennt, dass der, steht da, der Artikel, der Sohn Gottes, nämlich der aus Vers 14, der Retter des Kosmos, dass der Sohn Gottes das ist, in dem bleibt Gott und er in ihm. Merkst du was? Wenn, ich bin ja manchmal etwas extrem, ich weiß, aber man muss das machen, um die Leute wachzurütteln. Wenn ich zu wenig Gold habe, zu wenig Glauben, wenn mir die Augensalbe zum Sehen fehlt und ich nur den Jesus sehe, der über diese Erde ging, aber nicht den verherrlichten, erhöhten Christus in seiner Gottesherrlichkeit, den Retter des Kosmos, der alles zum Ziel bringt, der Sohn Gottes, wenn ich den Sohn Gottes nicht bekenne, brauche ich dringend Augensalbe. Siehst du diesen Retter? Das muss ich euch nicht sagen, gell? Aber das hören ja noch manche dann auch im Internet oder sonst wo. Siehst du den Retter Gottes, der den ganzen Kosmos rettet? Weil das steht da geschrieben. Der andere Johannes, der am Jordan gestanden hat und Jesus kam dann dahin und wollte sich taufen lassen. Was hat der denn gesagt? Er hat gesagt, siehe, das Lamm Gottes, das war Jesus auf der Erde, das Lamm Gottes, das die Verfehlung oder Sünde des Kosmos aufhebt, steht da, aufheben. Wo ist sie denn dann? Ne? Da ist sie nicht mehr auf dem Kosmos oder in dem Kosmos. Oder der Johannes hier, von dem wir eben gelesen haben in seinem zweiten Kapitel des ersten Briefes, 2 Vers 2, das habe ich früher, als ich noch bei der anderen Fraktion war, habe ich das auch oft vorgelesen, vor allem zum Abendmahl. Aber ich wusste nicht so richtig, was das bedeutet. Da heißt es, er ist die Sühnung betreffs unserer Verfehlungen oder Sünden, nicht allein aber betreffs der unseren, sondern auch betreffs der des ganzen Kosmos. Das heißt, dieses Opfer Christus, dieses Lamm auf Golgatha hat für den ganzen Kosmos bezahlt. Er ist der Retter des ganzen Kosmos, deshalb, weil es auch die Rechtsgrundlage dafür jetzt gibt. Wenn ich also, oder ich muss anders sagen, siehst du, dass dieses Lamm Gottes für alle bezahlt hat? Siehst du, dass dieses Lamm Gottes als erhöhter Christus in seiner Helligkeit das ganze All zum Ziel bringt, den ganzen Kosmos rettet? Siehst du das? Und wenn du sagst, ja, dann brauchst du keine Augensalbe. Aber wenn du es nicht sehen kannst, dann kauf dir Augensalbe. Das heißt nichts anderes als lies die Bibel. Siehst du noch etwas? Ich lese mal ein Wort aus dem Alten Testament mit meinem Bruder Reinhold, dass auch noch was mitkriegt. Gell? Jesaja 60, Vers 17. Wir verstehen es ja, wenn wir das so sagen. Wir dürfen das, gell? Und da heißt es, anstatt des Kupfers bringe ich Gold und anstatt des Eisens bringe ich Silber, anstatt des Holzes Kupfer und anstatt der Steine Eisen. Was ist denn das, Jesaja 60, 17? Im heilsgeschichtlichen Gesamtsinn dieses Wortes wird auch hier deutlich, dass auch das Alte Testament sagt, wenn Gott was in die Hand nimmt, wird es immer besser. Übrigens, das Wort für Kupfer hier hat dieselbe Wortwurzel wie die Schlange, gell? Und das kannst du nachvollziehen in 4. Mose 21, wo die Geschichte ist mit den Schlangen, die Israel gebissen haben. Und er hat dann die Kupferschlange auf den Stab gemacht, der Mose. Da kannst du die Worte vergleichen. Also würde doch bedeuten, die Schlange gleichzusetzen, auch mit Gericht. Denk an die Geschichte in 4. Mose 21. Nach dem Gericht, nachdem die Schlange, das Kupfer da war, kommt Gold, steht da beim Jesaja. Verstehst du, das Glaubensgold haben wir dann hier wieder, die Vollendung, das Bessere. Also nach dem Gericht, nach der Schlange kommt das Gold, die Befreiung, die Wiederherstellung. Kannst du das sehen? Siehst du das schon im Alten Testament? Noch 152 andere Stellen gibt es dafür. Wenn du sagst, ja, brauchst du keine Augensalbe. Wenn du sagst, nein, dann kauf dir welche. Siehst du das? Oder noch was ganz Wichtiges. Noch was ganz Wichtiges. Jesus saß mit Sündern, mit Zöllnern, Sünder sind sie alle, mit Zöllnern beim Essen. Die Geschichte ist ja bekannt. Und dann kamen die Pharisäer und haben gesagt, guck mal den da, der sitzt mit Sündern und isst. Und da hat Jesus denen gesagt, in Stammbuch geschrieben, Matthäus 9, Vers 13, ich lese es gerade vor, geht nun hin und lernt, was das ist. Was denn? Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Denn ich kam nicht Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Oder Zielverfehler, ja, könntest du auch sagen. Also, es gab noch so eine Begebenheit, gleicher Spruch, sie liefen am Sabbat durch die Felder und hatten Hunger. Was haben sie gemacht? Haben die Ähren ausgerauft und gegessen. Das haben die Pharisäer gesehen. Es waren die Pastoren der damaligen Zeit, die geistlichen Führer, die Sektenführer, egal wie du sie nennen willst, mit heute vergleichbar. Was haben die gesagt? Das dürfen wir nicht machen am Sabbat, gell? Und was hat Jesus gesagt? Wenn ihr nur erkannt hättet, Matthäus 12, Vers 7, wenn ihr nur erkannt hättet, was das ist, gleicher Spruch, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht schuldig sprechen. Was heißt denn das auf uns heute angewandt? Ganz praktisch. Du kannst ja durch die Felder gehen und Ehren raufen, das wird keinen stören, außer dem Bauer, wenn er nicht sieht. Oder du kannst mit Zöllnern essen, wird auch keinen stören. Ich kenne auch keinen. Ne? Also, das heißt für uns heute, der Spruch von Jesus, Barmherzigkeit ist besser als Opfer, übersetze ich in unserer Zeit, religionsgesetzliche Bestrebungen und Anweisungen bringen dich nicht weiter. Religionsgesetzliche Dinge sind völlig unwichtig, die sind nicht das Wesentliche. Es geht um den Geist der Sache, nicht um den Buchstaben. Das heißt, wenn dir deine Religion vorschreibt, du musst kurze oder lange Haare haben, kurze oder lange Kittel anziehen oder dein Haupt bedecken oder nicht bedecken oder was es da alles gibt. Verstehst du? Wenn du Gold hast, Augensalbe brauchst du nicht, weil du was siehst. Wenn du die Treue höher einschätzt und die Barmherzigkeit oder den Geist der Sache erkennst, dann wirst du dich ordentlich benehmen, dann siehst du auch ordentlich aus. Da musst du keiner vorschreiben, was du anzuziehen hast und was nicht. Eine Schwester sagt kürzlich zu mir, in die Versammlung gehe ich nicht mehr, da dürfe ich keine Hosen anziehen. Ja, ohne Kommentar. Also, verstehst du, Religionsgesetze, da wo ich herkomme, da ist man Religionsgesetzen unterworfen. Da fehlt jeglicher Geist der Sache. Paulus war ja auch so einer, der hat immer den Geist der Sache betont, nicht den Buchstaben. Man kann die Buchstaben nennen, keine Frage, machen wir auch. Aber es geht auch darum, das Wesenhafte zu erkennen. Also wenn es hier darum geht, Augensalbe zu kaufen, muss ich also fragen, siehst du, dass Religionsgesetze dich nicht retten können? Wenn du zu uns kommen willst, musst du dich bei uns taufen lassen. Wenn du verbindlich dazugehören willst, musst du dich bei uns taufen lassen. Das ist ein Religionsgesetz. Sagen wir mal, wo das in meiner Bibel steht, dass ich das dort machen muss, wenn ich zu dieser Gruppe gehören will. Wenn ich bei den Kaninchenzüchtern Mitglied werden will, muss ich einen Jahresbeitrag bezahlen. Okay, das ist aber hier keine Ekklesia. Es ist keine Leibesgemeinde des Christus. Was haben wir gelernt? Du kannst kaufen ohne Geld. Da kostet es kein Geld. Gut, also, wir sind beim Vers 19. Da heißt es, so viele wie ich als Freund liebe, überführe und erziehe ich, eifere daher und denke mit. Denke mit. Sinne um, denke mit. Tue Buße, sagen viele Bibel. Hat so einen katholischen Touch, weißt du so. Ja, ich persönlich mag das nicht so. Tue Buße. Das ist wie mit Sündigen, weißt du? Der eine sündigt, weil er einen Kühlschrank aufmacht, und der andere sündigt nicht, weil er die Ehe bricht. Das ist eine Ermessensfrage meines Glaubensstandes, wenn ich denn überhaupt einen habe. Also tue Buße, wovon denn und was denn und wie geht denn das? Sondern es ist besser zu sagen, wie es wörtlich dasteht, denke mit, ja, womit denn? Ja, mit den Gedanken Gottes. Lies sein Wort, wende es auf dich an, lass es wirken. Und dann sagt Paulus in Titus 2, 11 und 12, die Gnade erzieht euch. Die Gnade ist auferschienen, nämlich als Christus in Person, und erzieht uns. Und deshalb heißt es also hier, Christus erzieht Und deshalb sollst du mitdenken. Umkehrschluss, wenn ich nicht mitdenke, kann die Erziehung auch mal wehtun. Weil im Hebräerbrief lernen wir, die Züchtigung ist nicht angenehm. Hebräer Kapitel 12, die Züchtigung ist nicht angenehm, sondern unangenehm. Aber sie hat eine friedsame Frucht, sie führt zum Ziel. Und deshalb, wenn Leibesglieder des Christus erzogen werden, das werden alle, kann das auch mal schmerzlich sein. Es kann sogar sein, wie wir gelernt haben aus 2. Timotheus 2, Vers 26, dass Gott Leibesglieder in die Hand des Teufels gibt zur Erziehung. Das macht er einfach. Ich hätte dazu nicht unbedingt Lust, sowas zu erleben. Aber immer wieder gibt es auch Brüder, und wir kennen selber sicher den einen oder anderen, der eine solche Erziehung genießen muss. Vers 20 sagt uns das Wort: Nimm wahr, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineinkommen und mit ihm Mahl halten. Ja, wer macht denn hier die Tür auf? Wir haben hier zwei verschiedene Grundtexte. Der Sinaitikus, der vollständigste und mit Älteste, den es gibt, der sagt, der Herr öffnet die Tür. Alle anderen Handschriften sagen, der Hörende öffnet die Tür. Wir haben hier zwei grammatische Formen. In dem einen ist es erste Person, Einzahl, und in den meisten Handschriften dritte Person, Einzahl. Also kannst du ja aussuchen, wie so eine Stelle, ne, gell? Diejenigen, die sagen, Sinaitikus ist das Absolute, die sagen natürlich, der Herr öffnet die Tür, ich kann ja gar nichts machen. Und die anderen Handschriften bevorzugen, die sagen, nee, ich muss schon die Tür aufmachen, er klopft nur an, ne? Er drängt sich keinem auf. Und in der Tat, es gibt für beide Meinungen, gibt es auch andere Bibeltexte, die beide Seiten stützen. Also hier müssen wir uns nicht streiten, wenn du der Meinung bist, der Herr öffnet die Tür, ja, dann musst du sagen, ja, das Wort geht zum Menschen ein, lesen wir in der Schrift, beim Johannes zum Beispiel, oder er macht Wohnung bei uns, Johannes 14, oder Enthüllung 1,18, er hat die Schlüssel für alles. Ne? Und jetzt könntest du sagen, der Herr macht sich den Weg frei. Prima. Könnte aber auch sein, dass du Lukas 12, Vers 36 liest, wo es heißt, ja, dass der Herr anklopft und dann macht der die Tür auf und dann essen sie zusammen und er tut die klugen Knechte, und die geht's da, tut er dann auch noch bedienen. Die Geschichte passt auch auf die anderen Handschriften. Also ich würde hier an der Stelle tatsächlich mal sagen, sowohl als auch, es ist immer die Frage, was will ich mit diesem Bibeltext erklären? Und dann kann ich die eine oder die andere Seite betonen. Wichtig ist im Gesamtzusammenhang, dass es eine Tür da gibt. Gell? Also zwischen mir und dem Herrn ist eine Tür. Das heißt, er lässt mir ein Stück meiner Privatsphäre, so könnte man das auch bezeichnen, und ist nicht aufdringlich und so, ne? Wenn ich das geistlich auslegen will. Und wenn er jetzt bei mir anklopft, kann ich aufmachen oder ich kann auch hereinrufen, ne? Dann macht er die Tür selber auf. Aber die Bereitschaft von mir, Philipper 2, 12 und 13, ist für mich da ganz entscheidend. Lass Gott an dir wirken, denn er ist es, der alles wirkt, sogar das Wollen. Und ich könnte jetzt in meinem Zimmer sitzen, er steht an der Tür und könnte eben nicht hereinrufen. Und es könnte sein, dass er dann weitergeht und sagt, er ist noch nicht so weit, lass ihn da sitzen. Oder ich rufe herein und er macht die Tür auf. Oder ich springe zur Tür und freue mich auf meinen Jesus und mache die Tür auf und sage, komm rein. Also, ne, verstehst du, es geht alles. Es ist eine Frage der Auslegung an dieser Stelle. Und es ist kein Grund, sich zu streiten. Wir können hier alle Seiten bedienen. Viel wichtiger ist das, was im nächsten Vers noch kommt, in 21, wenn er sagt, der Siegende. Wer ist denn das? Der Siegende, ihm werde ich geben. Bei euch steht, glaube ich, Überwinder. Ihm werde ich geben, mit mir in meinem Thron zu sitzen, wie auch ich siegte und mich mit meinem Vater in seinen Thron setzte. Klingt seltsam, gell? Wie kann man im Thron sitzen? Im Thron sitzen. Ja, auch wenn es seltsam klingt, es ist eigentlich ganz einfach. In Jesaja im Alten Testament steht schon, und das wird ja vom Stephanus als Zitat benutzt, als er seinen Herrn sieht, Da steht 66, 1 und 2, der Himmel ist mir Thron und das Erdland Schemel meiner Füße nach der Dauerübersetzung. Dies zeigt, dass der gesamte Himmel als Thronbereich zu sehen ist, zum Beispiel. Man könnte also sagen, wenn einer im Himmel sitzt, sitzt er im Thron. Deswegen ist die Auslegung nicht allzu seltsam. Aber wichtiger ist, wer denn da sitzt. Wer sitzt mit ihm zusammen auf ihm oder auf dem Thron? Der Siegende. Und wir haben hier in der Enthüllung für die Siegenden 12 Verheißungen. Das wäre ein Wort in Sechser. 12 Verheißungen für Siegende. Und wenn du diese Verheißungen alle liest, studierst und das hier auch in Verbindung mit dem Thron siehst, stellst du fest, wer auf dem Thron sitzt oder in dem Thron, ist ein Teil des Christus. Es gibt ja noch die 144.000. Es gibt noch die Märtyrer, die auch auf Thronen sitzen. Auch von denen heißt es, sie regieren mit dem Christus, 1000 Jahre. Die auf dem Thron sitzen, die Teil des Lämmleins sind, regieren mit ihm bis ans Ende der Äonen. Das ist was anderes. Also wer auf dem Thron sitzt als Sieger, ist ein Teil des Christusleibes. Da sind nicht nur die dabei, die entrückt werden, 1. Thessalonicher 4. Die Entrückung ist nur ein Teil der Vollständigung des Gesamtleibes. Da kommen doch noch nach der Entrückung bis zur 7. Posaune, kommen eben noch Märtyrer aus Israel dazu, der sogenannte männliche Sohn, der auch noch zum Thron kommt und den eisernen Stab hat. Also wir haben noch eine Vervollständigung des Leibes nach der Entrückung. Und die kommen auch noch dazu. Also Siegende, und deswegen ist die Enthüllung auch für Leibesglieder wichtig, sind nicht nur Siegende, die heute den Kosmos besiegt haben, so wie Jesus sagt, ich habe den Kosmos besiegt, sondern die es auch zukünftig tun, sogar nach der Entrückung noch. Es gibt also auch nach der Entrückung noch siegende Leibesglieder. Und deswegen ist die Enthüllung oder die Offenbarung natürlich für alle wichtig, für die Leibesgemeinde im Besonderen, weil sie, und das ist noch als Schlusssatz wichtig, nicht die Empfangenden sind. Also wenn du zum Christus gehörst, bist du nicht der Empfangende von dem, was in der Enthüllung steht, sondern der Ausführende. Und das haben wir ja schon besprochen. Deswegen ist es wichtig für uns zu wissen, was geschieht in der prophetischen Deutung der Enthüllung, weil ich da unmittelbar dran beteiligt bin, wenn ich zum Christus gehöre. Und deshalb der Spruch am Ende im Vers 22, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Versammlungen sagt. Dieses ein hier ist ein eingefügter, unbestimmter Artikel. Es ist keine Kardinalzahl. Das heißt ja nicht, wer ein Ohr hat oder zwei Ohren, ne? Sondern es heißt hier, wer Ohr hat, steht da eigentlich nur im Grundtext. Da fehlt ein Artikel. Das heißt, es geht ums geistliche Hören. Es geht nicht um die Löffel, die wir am Kopf haben, sondern es geht um das geistliche Hören und Verstehen des Wortes. Wer also Ohr hat, wer das geistliche Verständnis hat, der soll hören, was der Geist den Versammlungen sagt, und zwar vor 2000 Jahren mit der Wirkung bis heute ins Jahr 2010. Ich fasse zusammen, Laodicea, eine Versammlung, die es offensichtlich im ersten Jahrhundert gab und mit ziemlicher Sicherheit auch wiedergeben wird in der Enderfüllung, und der wurde gesagt, dass ein Treuer da ist, nämlich der Herr selber, der ihnen etwas zu sagen hat und gesagt hat, entscheidet euch, seid heiß oder kalt, nicht lauwarm, keine Vermischung. Und er hat ihnen gesagt, ihr bildet euch ein, dass ihr reich seid, aber ihr seid arm und blind. Ihr könnt ja die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge überhaupt nicht erkennen, deswegen müsst ihr Gold kaufen, weiße Gewänder und Augensalbe, damit ihr Treue erwerbt und die Sicht für die endzeitlichen Dinge. Und dann ist noch wichtig, in Vers 19 hat er gesagt, ihr sollt mitdenken. Mitdenken, glaubt nicht den Predigern, die euch was erzählen, sondern denke mit, guck selber nach, studier das Wort. Dann wird die Tür aufgehen, dann kommt er herein und er sitzt bei dir geistlicherweise, du bist ein Teil von ihm, dann bist du einer der Siegenden, man kann mit ihm auf dem Thron sitzen und mit regieren bis zum Ende der Äonen. Das ist kaum in Worten zu beschreiben. Und das ist das, was uns so glückselig macht, wenn wir uns mit der Enthüllung beschäftigen. Und deshalb liest die Enthüllung natürlich auch das ganze Wort Gottes, aber mit dem Bewusstsein, du bist unmittelbar selber daran beteiligt. Der Herr segne sein Wort. Amen.